mal wieder in einer neuen Stadt. Und da lese ich uns den Text erstmal einmal vor, zu Anfang.
Entschuldigung.
Liegt gut. Ja, dann fällt sie auch kein zweites Mal hin. Ne? Ja. Apostelgeschichte, genau, ihr könnt das Bild so lassen, da, ich drücke dann nachher weiter. Einmal nur einfach zuhören, Apostelgeschichte 18, 1 bis 17. Und dann nachher gehen wir so punktuell da rein und schauen, was sagt das Wort Gottes uns. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Landschaft Pontus stammte. Der war kurz vorher zusammen mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius ein Gesetz erlassen hatte, das alle Juden aus Rom verbannte. Paulus suchte die beiden auf und weil er das gleiche Handwerk wie sie ausübte, sie waren Zeltmacher, blieb er dort und arbeitete mit ihnen zusammen. An jedem Sabbat unterhielt sich Paulus in der Synagoge mit den Leuten und überzeugte Juden und Griechen. Als dann Silas und Timotheus aus Mazedonien nachkamen, konnte Paulus sich ganz der Verkündigung widmen. Nachdrücklich bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Weil sie aber nichts davon wissen wollten und ihn beschimpften, schüttelte er sein Obergewand vor ihnen aus und sagte: Euer Blut auf euren Kopf. Ich habe keine Schuld und ich werde jetzt zu den Nichtjuden gehen. Oder in den meisten Übersetzungen steht Griechen. Er verließ die Synagoge und predigte von da an bei Titius Justus, einem Griechen, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar an die Synagoge stieß. Schließlich kam sogar der Synagogenvorsteher Crispus zum Glauben an den Herrn. Er und alle, die in seinem Haus wohnten. Auch viele Korinther, die Gottes Botschaft hörten, kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Eines Nachts in einer Vision sagte der Herr zu Paulus: Fürchte dich nicht. Verkündige das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich bin bei dir. Niemand soll es wagen, dir etwas anzutun, denn in dieser Stadt gehören viele Menschen zu meinem Volk. So blieb Paulus noch anderthalb Jahre in Korinth und unterwies sie in Gottes Wort. Nachdem Gallio Prokonsul von Achaia geworden war, verschworen sich die Juden gegen Paulus und brachten ihn vor seinen Richterstuhl. Sie erklärten: Dieser Mann überredet die Menschen, Gott in einer Weise zu verehren, die gegen das Gesetz verstößt. Paulus wollte gerade mit seiner Verteidigung beginnen. Da sagte Gallio zu den Juden: Wenn es sich um ein Verbrechen oder um einen böswilligen Anschlag handeln würde, ihr Juden, dann wäre es meine Pflicht, euch anzuhören. Wenn es sich aber nur um Begriffe und Namen handelt, die mit eurem Gesetz zu tun haben, müsst ihr euch schon selber darum kümmern. Ich werde dafür nicht den Richter spielen. Damit ließ er sie vom Richterstuhl entfernen. Daraufhin packten sie Sosthenes, den Synagogenvorsteher, und verprügelten ihn noch auf dem Gerichtsplatz. Aber Gallio kümmerte sich nicht darum. Kein Happy End in unserer Geschichte. Schade. Aber zwischendurch, ja, Happy Mitte. So haben wir. Am Schluss sieht das eher düster aus. Das war mal so einmal im Überblick. Erster Satz. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Für alle, die das so mitverfolgt haben die letzten Wochen, ja, heute ist so ein bisschen eine Mitmachpredigt, ja, war Athen erfolgreich? Nicht erfolgreich oder eher so, ne? Thomas sagt eher so, ja, Bernhard, so. Also es sind Leute zum Glauben gekommen, es war nicht null Erfolg, ja, zwei Personen mit D, letzter Vers vom letzten Kapitel, eine Frau namens Damaris, den Vers merke ich mir einfach immer gut, und dann noch einer mit dem Namen, den kann ich kaum aussprechen. Dionysimus. End, hätte ich nachsagen müssen. Fast richtig. Ja? Ihr könnt es nachlesen. Also es gab Gläubige, aber so richtig erfolgreich schien das nicht gewesen zu sein. Und wenn wir das im letzten Kapitel richtig verfolgt haben, dann hatte Paulus musste ja von Thessalonich wegflüchten und dann Beröa und dann ist er einfach weiter geflüchtet und kam nach, eben nach Athen. Und eigentlich sollten Timotheus und Silas ihn schon in Athen treffen. Jetzt lesen wir aber hier in unserem Text, die sind gar nicht schnell genug nach Athen gekommen, um sich dort noch zu treffen, sondern haben sich dann erst in Korinth getroffen. Von daher kann man davon ausgehen, dass er nicht sehr lange in Athen war. Kann keine große Zeitspanne gewesen sein, sonst wären die ja dort noch zusammengetroffen. Gut, also Paulus verließ Athen und das ist auch nicht so weit entfernt. Wenn man jetzt, da sieht man ja, heute haben wir prima Wetter zum Sehen. Ja. Hier sind die schon entlang gereist, das alles, ja, da ist hier Athen und da ist Korinth. Also im Vergleich zur Gesamtstrecke ein Spaziergang. Also ein paar Kilometer sind es natürlich schon, also ist nicht so, dass man das an einem Nachmittag gerade geht, aber ja. Und von hier oben, Beröa, da kamen die, ob die beim Schiff gefahren sind oder ob die hier durch das Landesinnere gegangen sind, das bleibt jetzt für Silas und Timotheus, wissen wir das nicht. Ja, also die haben einen Zeitl gebraucht und haben ihn in Athen auch nicht mehr erreicht. Falls ihr Korinth mal aufsuchen wollt, das damalige Korinth lag hier, der Berg Akrokorinth oberhalb, und das ist allerdings 1858 durch ein größeres Erdbeben ist das komplett zerstört worden. Das neue Korinth liegt hier direkt am Meer. Und da hat man später den Durchstich gemacht, sehr berühmt. Das kann man heute noch mit einem kleinen Schiff durchfahren, ja. Früher war das zu und das war auch das Besondere an Korinth, eine Handelsstadt, die Ost-West-Verbindung hat und Nord-Süd, das sehr wichtig ist. Und von daher war Korinth belebter und reicher als Athen, obwohl Korinth 140, 150 vor Christus von den Römern komplett zerstört wurde. Die haben das komplett wegradiert, weil Korinth, da gab es einen korinthischen Bund gegen die Römer. Und mit solchen Städten, die sich sogar mit anderen gegen die Römer verbündet haben, haben die Römer immer sehr gründlichen Prozess dann gemacht. Die haben das, also war ungefähr 100 Jahre eigentlich unbewohnt. Und dann haben 44 vor Christus haben die Römer das wieder aufgebaut. Und sehr schnell wuchs die Stadt und hat eigentlich Athen an Bedeutung überflügelt durch ihre ideale Lage. Ja. Und dort ist Paulus jetzt. Dort lernt er Aquila kennen, von dem hört man später in der Apostelgeschichte noch mehr, ein Jude und eben auch Priscilla, seine Frau, stammte aus Pontus, da vielleicht kurz zurück, Pontus hier oben. Ja, also der war auch nicht kein echter Grieche, ja, sondern ein Jude aus diesem Gebiet. Und an dieses Gebiet schreibt Petrus zum Beispiel seinen Petrusbrief an die Juden und die Christen, die dort in diesem Gebiet, ja, südliches Schwarzes Meer, verstreut sind. Dort hat es mehrere gegeben und hier unser Aquila und Priscilla, die waren von dort, die haben aber zwischenzeitlich in Rom gelebt, in Rom konnte man nicht mehr leben. Und dieser Text hier, den wir heute vor uns haben, der ist für die geschichtliche Einordnung von der Apostelgeschichte ganz wichtig. Das ist eigentlich der genaueste Punkt, wo man die Reisen von Paulus einordnen kann. Wer sich für Geschichte interessiert, weil man weiß genau, wann der Kaiser Claudius die Ausweisung der Juden aus Rom angeordnet hat. Das gibt es, weiß man mit Datum. Und dann weiß man auch, von welcher kurzen Zeit, nämlich noch nicht mal ganz 2 Jahre, der Gallio, der später genannt wird, wann der dort Statthalter war. Und somit kann man einen sehr genauen Zeitraum zwischen 49 und 51 sagen, da war Paulus in Korinth, er war 1,5 Jahre da, also hat man ein wirklich sehr genaues Zeitfenster dafür, dass das fast 2000 Jahre her ist. Und das ist auch wichtig für unseren Glauben. Wir glauben an Jesus, den Auferstandenen, den wir nicht sehen, aber wir haben Glaubensdokumente, die sind in dieser Zeit so verankert, ja, Kaiser Claudius, jeder, der nicht völlig ignorant ist, weiß, das war ein Kaiser von dem Römischen Reich. Also das ist einfach Tatsache. Gut, die lernte er dort kennen. Ob die beiden schon Christen waren oder noch Juden oder schon auf dem Weg zu Christus, das bleibt hier völlig offen. Hier ist nur mal davon die Rede, dass er Zeltmacher war, dass sie das gleiche Handwerk hatten und dass sie miteinander gearbeitet haben. Jetzt wird es dann vom Geistlichen her gesehen interessanter. An jedem Sabbat unterhielt sich Paulus in der Synagoge mit den Leuten und überzeugte Juden und Griechen. Super Sache. Ja, wie immer, Paulus geht in die Synagoge, dort, wo sich gottesfürchtige Menschen treffen, dort, wo gebetet wird, dort, wo Gottes Wort aufgeschlagen wird, natürlich Altes Testament, ja, und bringt diese gute Nachricht, der Messias ist da und er hat für uns bezahlt. All das, was wir im Römerbrief schon durchgekaut haben, ja, ihr lieben Juden, ihr müsst nicht mehr zum Passafest nach Jerusalem. Was? Nicht mehr zum Passafest? Nein, braucht ihr nicht. Das Passalamm ist hier bei uns. Jesus hat bezahlt. Wir brauchen nicht mehr zum Laubhüttenfest. Ja, warum das nicht? Ja. Also ein riesiges Umdenken bei den Juden. Wir müssen nicht mehr selber jetzt ein Lamm aussuchen und opfern, sondern Jesus, das Lamm Gottes, wir haben es vorher gesungen, hat bezahlt. Und das braucht eine Zeit, das lernt man nicht an einem Sonntagmittag, bin ich überzeugt. Das braucht eine Zeit, bis dass man das neu denkt. Das hat Paulus jeden Sabbat gemacht und unter der Woche hat er als Zeltmacher gearbeitet. Jetzt kommen Silas und Timotheus aus Mazedonien und treffen den Paulus. Und als sie kommen, kann er sich ganz der Verkündigung widmen. Das ist ein bisschen ein Rätselsatz, warum geht das? Haben die jetzt so fleißig gearbeitet und den mitversorgt? Vielleicht, aber es gibt im Thessalonischer Brief und auch im Philipperbrief gibt es Hinweise, dass die, nämlich Philippi war ja auch in Mazedonien, Philippi hat mehr als einmal Geld für den Paulus geschickt. Das heißt, die haben für ihren Missionar, der ihre Gemeinde gegründet hat, gesammelt und haben gesagt, damit der nicht noch selber arbeiten muss und das Evangelium verkünden, schicken wir Geld hin und dann kann der die ganze Woche predigen und hat genug zu essen. Ja? Das Missionssystem gibt es bis heute. Ja? Wir sammeln Geld und schicken das. Ja, letztens waren die Miners hier, also die werden nicht von Kenia finanziert, sondern die werden hier aus unseren Breiten finanziert. Mein Bruder war jahrelang im Kosovo, der wurde auch nicht aus dem Kosovo finanziert, sondern Geld aus Deutschland und Schweiz, und, ja, aber im Wesentlichen aus Deutschland. Und das war damals schon. Deshalb konnte Paulus da jetzt die ganze Woche nachdrücklich bezeugen, den Juden, dass Jesus der Messias ist. Mehr Einsatz erzeugt mehr Erfolg, aber auch mehr Widerstand. Das kennen wir schon, oder? Apostelgeschichte, was begegnet uns immer wieder? Ein gewisses Maß an Erfolg und Widerstand. Ja, Thessalonisch, Paulus musste flüchten. Philippi, Paulus war im Kerker, wurde kam ins Gefängnis. Ja. Beröa, es gab einen Tumult und er musste flüchten. In der allerersten Stadt, Damaskus, Paulus wollte Christen verfolgen, hat aber dann Jesus bezeugt und musste nachts flüchten und mit dem Korb über die Stadtmauer. Also das war sein Leben. Ja. Evangelisieren bis zur Flucht, das war so ungefähr das Motto von Paulus. Weil sie aber nichts davon wissen wollten und ihn beschimpften, schüttelte er sein Obergewand vor ihnen aus und sagt: Euer Blut auf euren Kopf. Ich habe keine Schuld, wenn Gottes Urteil euch trifft, und werde jetzt zu den Nichtjuden gehen. Bis dahin hat er wohl hauptsächlich oder im Kern Judenmission betrieben und die, die in der Synagoge waren. Dieser Satz erinnert an das, was die Juden gerufen haben, als Jesus gekreuzigt werden sollte. Da haben nämlich die jüdische Bevölkerung in Jerusalem, als Pilatus den da verurteilen wollte und sagte, ich finde keine Schuld an ihm, da haben die gesagt zu Pilatus, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wie man so eine Idee haben kann, Aber die müssen sich absolut sicher gewesen sein, dass sie im Recht waren. Sonst kann man das nicht bringen. Das Blut eines Gerechten über sich zu erbitten, wenn man das Alte Testament kennt, dann weiß man, dass man damit verloren ist. Und sie, die hier, die, ein Teil hat Jesus nicht aufgenommen, der wesentliche Teil, so dass Paulus jetzt weitergeht zu den Nichtjuden. Er verließ die Synagoge und predigte von da an bei Titius Justus, einem Griechen, der an den Gott Israels glaubte, aber noch nichts vom Messias wusste, ja, dessen Haus unmittelbar an der Synagoge stieß. Das müssen wir uns jetzt mal so richtig schön vorstellen. Ja. Also, wir übertragen das hier auf uns. Ja. Bis letzte Woche hat Gerhard in der katholischen Kirche in Kapfenberg hat er jeden Sonntagnachmittag oder jeden Tag hat er da Lehrveranstaltungen gehabt. Jetzt fliegt er raus, sie haben ihn rausgeworfen und direkt daneben, was ist da für ein Haus, wo man praktischerweise sein könnte? Ja. Ich weiß es gerade nicht auswendig, also es gibt kein Gebäude, was direkt an die Kapfenberger Kirche dran gebaut ist. Aber hier gab es eins, da die Synagoge und hier dran gebaut und er wechselt nur den Eingang und macht da das gleiche Programm weiter. Das kann nur Zoff geben. Zum Frieden trägt das nicht bei. Wir haben das ein bisschen in den 80er Jahren in unserem Dorf erlebt. In unserem Dorf gab es keine Kirche, aber es gab ein Gemeindehaus, ähnlich wie unseres hier. Ja? Und einen Sonntag hat der Pfarrer bei uns gepredigt und einen Sonntag der Prediger, Pastor von unserer Gemeinschaft. Und das war ein gutes Miteinander über viele Jahre. Und dann hatte der evangelische Pfarrer die Idee, auf dem Nachbargrundstück eine Kirche hinzubauen. Und gleichzeitig zu sagen, wir können doch eins sein. Ich war damals noch jung, aber ich habe nicht verstanden, wie das geht. Also bis jetzt konnten wir schön miteinander, aber wenn man eine neue Kirche baut und sagt, sie ist schöner und besser und wir brauchen die dringend, und wir hatten eigentlich alle genügend Platz in unserem Haus. Es war kein Platzproblem. Ja. Und genau so war das. Das gab einen riesen Streit im Dorf und wir hatten eine Menge Zoff. Ja. Und so ist das hier auch gewesen. Der hat nur die Tür gewechselt, das finde ich schon. Und dieser Titius Justus war aber so überzeugt von der Botschaft, dass der seinen Lehrsaal, seinen Platz da für Paulus geöffnet hat. Und hat gesagt, ja, du kannst hier weitermachen. Wenn du drüben nichts gewünscht bist, gut, dann komm zu mir. Da war sicher etwas los. Ja. Schließlich kam sogar der Synagogenvorsteher Crispus zum Glauben. Große Klasse. Ja, als ob es nicht schon genügt, dass der nebenan predigt, jetzt ist auch noch der Gemeindevorsteher von der Synagoge, wechselt den Raum. Der geht auch. Also ich kann mir vorstellen, das war nicht mehr ein friedliches Einvernehmen. Ja, er, sein ganzes Haus, die kommen zum Glauben. Und viele andere Korinther, die haben doch beobachtet, was da los ist. Und sie haben die Botschaft gehört, dass dieser Messias, von dem die Juden schon oft geredet haben, dass der nicht nur für die Juden da ist, sondern für alle. Und das haben die aufgenommen. Sie hörten Gottes Botschaft, kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Ich hätte so gerne mehr gewusst. Wie viele Taufversammlungen haben die in Korinth gehalten? Wo? Mitten in der Stadt? Oder sind die rausgegangen, da bis zum Meer, kann man auch schön taufen? Ja. Und wie spannend war das? Ich weiß von Christen aus dem Irak, die konnten im Irak nicht taufen, aber der Irak grenzt ja an die Türkei. Und dort gibt es das Schwarze Meer. Und dann haben die an Pfingsten, ich denke es war an Pfingsten, haben die ungefähr 100 Christen haben einen Ausflug gemacht aus dem Irak in die Türkei und haben einen Pfingstfest veranstaltet und haben dort im Meer getauft. Ja. Und die Türken, die Menschen, die das mitbekommen haben, denen war das nicht so schlimm, als wenn das eigene Volk war, waren ja die anderen. Und dadurch hatten die dort ein ziemlich unbehelligtes Tauffest. Schon etwas her, aber noch nicht so lange. Und hier, es ist auf jeden Fall nicht verborgen geblieben. Wenn viele Korinther zum Glauben kamen, ich sag mal, die fehlten ja jetzt auch in den örtlichen Gottesdiensten für Zeus und Poseidon und was da alles so in der griechischen Götterwelt rumfleucht. Ja. Die haben ja sich verändert. Und Paulus ist bestimmt gespannt gewesen, wie lange geht das noch gut hier in Korinth, bis ich hier wieder flüchten muss. Die Frage muss er auf dem Herzen gehabt haben. Er hat doch die ganze Missionsreise genauso erlebt. Verkündigung bis zur Flucht. Und jetzt redet Gott nachts zu ihm. In einer Vision. Fürchte dich nicht. Die Anrede ist sehr bekannt. Ja? Das haben die Engel gesagt, als Jesus geboren wurde, zu den Hirten auf dem Feld. Fürchtet euch nicht. Das haben schon viele gehört, wenn Gott ihnen begegnet ist. Verkündige das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Das hatte Paulus eh nicht vor. Aber er wird nochmal ermutigt, dran zu bleiben. Trotz Widerstand, trotz Schwierigkeiten, trotz der vielen Arbeit. Ich bin bei dir, niemand soll es wagen, dir etwas anzutun. Denn in dieser Stadt gehören viele Menschen zu meinem Volk. Das ist mal was ganz Neues. Das hat Paulus nämlich noch nicht erlebt. In all den Städten, wo er war, auf der ganzen ersten Missionsreise, gab es das noch nicht. Eine solche klare Verheißung, dass Gott zu ihm sagt, hier in Korinth, in Kapfenberg, in Kindberg, in Kriglach, habe ich ein großes Volk. Eine göttliche Verheißung und niemand wird dir etwas antun. Er wird sich ganz sicher an Jeremia erinnert haben. Jeremia bekam auch eine solche Verheißung. Ja? Jeremia wollte nicht in den Dienst, aber Gott sagt ihm, keine Chance, ich habe dich in deinem Mutterleib schon als Prophet erwählt, du bist mein Prophet, aber ich werde dich so stark machen, dass dir niemand was anhaben kann. Und so ähnlich kommt mir das hier auch vor. Hier habe ich ein großes Volk, bleib dort. Es gibt viel zu tun. So blieb Paulus noch 1,5 Jahre in Korinth und unterwies sie in Gottes Wort. Wenn man das jetzt zusammenrechnet, wenn man also ungefähr, sagen wir mal, die Wegzeiten zwischen den Städten oder wo sie durch das ganze anatolische Hochland gewandert sind, wenn man die wegnimmt, war Paulus wahrscheinlich von der Arbeit her länger in Korinth wie in allen anderen Städten auf der ganzen Reise zusammen. Mit der Verheißung und mit Gottes besonderer Gnade in dieser Sache. Er unterwies sie in Gottes Wort. Da möchte ich jetzt noch ein bisschen stehen bleiben. Also es gab schon viele Taufen, Menschen haben erkannt, Jesus ist der Messias. Die Juden, für die war dann der Weg nicht so weit, aber es hätte mich interessiert, und das kann man heute in der Missionsgeschichte noch nachdenken, ja, wenn ein Gebiet oder ein Dorf oder eine Familie, die nichts von Gott weiß, das Wort Gottes hört und sie werden im Herzen berührt und fangen an zu glauben, aber sie wissen noch fast nichts. Das ist eine ganz spannende Sache. Ja? Und da ist jetzt eure Mitarbeit gefragt, wenn hier heißt, er unterwies sie in Gottes Wort. Was musste Paulus denen alles beibringen? Einem klassischen Griechen der damaligen Zeit, der dort in Korinth wohnte, der vielleicht mit Edelmetall handelte, was musste der dem alles beibringen? Welche Fragen hat er vielleicht gestellt? Er hat vielleicht gedacht, was muss ich tun? Genau. Und dann ist die Frau mitgekommen und sagt, Paulus, ist das in Ordnung, dass der mich immer schlägt? Nein, das ist vorbei. Ja, ganze Gesellschaften funktionieren heute noch so, dass Frauen geschlagen werden von ihren Männern. Und Paulus sagt, ist vorbei. Weil Gott schuf Mann und Frau zu seinem Bild. Da kann man nicht das Ebenbild Gottes schlagen. Geht nicht. Was muss ich tun? Wenn ich meinen Geschäftspartner austricksen kann, ist das gut oder ist das... Nein, sagt Paulus, ja, du sollst nicht stehlen. Du sollst deinen Nächsten nicht übervorteilen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das Grundprinzip des Miteinanders. Wie geht das im Alltag? Was mussten die noch lernen? Sie mussten noch lernen, es gibt nur einen Gott. Das ist in unserer Gesellschaft immer noch, wenn überhaupt, entweder es gibt keinen Gott, denken unsere Mitmenschen, oder es gibt nur einen. Ja, wir wissen zwar aus der Schule, das haben wir so ein bisschen gelernt, die griechische Götterwelt, aber das glaubt, glaube ich, niemand. Die ganze Truppe da, ja, aber damals war das war gesellschaftlicher Konsens. Für jeden Bereich ist einer zuständig. Ja? Und im Hinduismus, die haben ja noch viel mehr, die haben Hunderttausende, die können die gar nicht alle aufzählen. Und wenn da ein Missionar in eine Gegend kommt, in Indien, und bringt denen bei, ein Gott, dann ist die erste Frage, noch einer? Nein, nicht noch einer, nur einer. Und das muss erstmal durchdacht werden und verinnerlicht werden. Nur ein Gott. Und der ist der Schöpfer, genau. Der ist der Schöpfer aller Dinge, aller Menschen, aller Dinge. Das hat Paulus in Athen gepredigt. So richtig aufgenommen haben sie das nicht. Ja. Aber hier scheint er die Zeit zu haben, das Wort Gottes, und das war ja jetzt im Alten Testament, war das klar verbrieft, und das Alte Testament gab es schon auf Griechisch, riesen Vorteil. Ja. Er konnte das heranziehen, er hat das sicher dabei gehabt, oder Abschnitte, 1. Mose vielleicht oder 5. Mose, hat das mit dabei gehabt und hat gesagt, Leute, hier lest mal nach. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Alles war wüst und leer, Gott sprach, es werde Licht. Das war für die völlig neu. Und das gab es zu lernen. Abraham, Isaak, Jakob, Josef, die hatten keine Kinderstunde, wo sie das schon gehört hätten. Das haben die neu gehört und mussten das lernen. Für die Juden haben die gesagt, ja, wissen wir schon. Okay, sagt Paulus, ja, ich gehe jetzt ein bisschen so in die Geschichte rein, sagt, okay, hier, mein Freund Crispus, du kennst das Alte Testament sehr gut, du lehrst hier die Gruppe schon mal, es sind zu viele, ich kann die nicht alle auf einmal lehren, du lehrst die schon mal die Vätergeschichte. Ja, aber denk dran, Crispus, das Ziel sind nicht die Väter und Mose, das Ziel ist Jesus. Das musste der Crispus nämlich verinnerlichen, ja, dass nicht das Gesetz des Mose das Höchste ist, sondern dass Jesus Christus das Ziel und Mitte der Gedanken Gottes ist. Und ich denke, der hat den mit eingebaut in seine Aufgabe. Da war ja nicht nur ein Redner, ja, Timotheus und Silas waren auch noch da. Aber es gab viel zu lernen, ja, und ich denke, er hat Teile des Alten Testamentes abschreiben lassen. Wenn wir damals, ja, es gab noch kein Kopiergerät, kein Computer, kein Handy, also, ja, ist noch gar nicht so lange her, dass Leute die Bibel händisch abgeschrieben haben. Das ist eine mühsame Sache, aber man behält viel mehr, als wenn man die nur nebenbei beim Spazierengehen auf dem Handy hört. Das ist schon eine tiefere Verinnerlichung. Ja. Immer wieder schauen, schreibe ich auch richtig ab, der Herr ist mein Hirte. Mein Hirte? Muss ich Sonntag Paulus fragen. Ja, was heißt das? Bin überzeugt, dass Paulus es hat abschreiben lassen. In den 80er Jahren in der Sowjetunion war es gang und gäbe, dass Bibel noch händisch abgeschrieben wurde. Nicht komplett, sondern immer wieder Teile. Ja? Jeder hat einen Teil abgeschrieben. Unter der Woche einen Teil abgeschrieben und dann untereinander verteilt. Und das wird da nicht viel anders gewesen sein. Paulus hat die Grundlagen gelehrt und 1,5 Jahre das Wort Gottes gelehrt. Und da war viel zu lernen. Wie beten wir jetzt? Das wird eine Frage gewesen sein. Beten kannten die. Man wirft sich vor irgend so einem Standbild, wirft man sich nieder und dann streut man da vielleicht etwas Geld oder Blumen oder irgendwas streut man da hin und das ist dann Anbetung. Und was sagt Paulus? Wie geht Anbetung? Ja, zum Beispiel könnt ihr Psalm 47 lesen. Ja. Singt und spielt. Okay, wir brauchen Lieder. Wir brauchen griechische Lieder zur Ehre Gottes. Ja. Und das haben die in anderthalb Jahren, kann man, ich weiß nicht, ob Paulus musikalisch war, wir haben kein Lied, kein Psalm von ihm, aber all das muss gelernt werden in einer Kultur, die das überhaupt nicht kennt. Und vielleicht konnte der Silas, die haben ja gesungen, ja, die haben ja, das wissen wir, Paulus und Silas haben nachts in Philippi Loblieder zur Ehre Gottes gesungen. Also, die kannten irgendein Lied, ob das jetzt hebräisch-jüdisch war oder ob das schon griechische Loblieder waren, vielleicht aus Antiochia, die Gemeinde gab es schon länger. All das muss in Korinth implementiert werden. Und nach anderthalb Jahren wussten die alles und haben prima nachgefolgt bis an fast. Ja. Wir wissen, vier Briefe hat Paulus noch mindestens nach Korinth geschickt. Ja, zwei sind uns erhalten, zwei andere nicht. Aber in den zwei Briefen wissen wir, dass es noch andere gegeben hat. Keine Gemeinde, von der wir wissen, hat Paulus so viel nachjustieren müssen. Anderthalb Jahre intensiv lernen, viel Wachstum und viel Nacharbeit. So ist Mission, so ist Gemeinde, so ist Jünger machen. Man bleibt dran, Gott bleibt dran, mit seinem Wort, mit seinem Geist, bis zum letzten Tag. Er unterwies sie im Wort Gottes. Hätte mich interessiert, welches Jüngerschaftsprogramm hatte er? Ja? Hat er das genommen hier, kraftvolles Christsein? Ja? Major Thomas? Das ist ein gutes Buch, aber ich schätze, er hatte das noch nicht. Oder hat er ein Andachtsbuch geschrieben? Im Aufwind leben, Paulus für Anfänger, 365 Andachten für jeden Tag, ermutigend, tröstend, erfrischend. Kann ich nur empfehlen, absolut gut. Ja, Manfred Paul, der jubelt auch schon droben, der ist hat viel Missionsarbeit gemacht in Deutschland und Europa. Ich denke, Paulus hat ganz viel Anleitung versucht, in den Alltag zu bringen, weil nur am Sabbat oder nur am Sonntag Gottes Wort hören und die ganze Woche dem normalen Alltag ausgeliefert sein, das ist eine schwierige Kombi. Ja? 168, stimmt das? 168 Stunden hat jede Woche? 24 mal 7? Stimmt, ja. Und sagen wir mal, die hatten mehr Gottesdienst als wir. 3 Stunden von 168. Ja gut, der Schlaf weg, aber irgendwie muss das noch in den Alltag. Damals und auch heute. Das würde mich jetzt interessieren, wie ihr das in eurem Alltag implementiert. Wir wissen natürlich schon viel mehr als die waren Anfänger. Ja, die wussten eben noch nicht, wie man betet. Die wussten noch nicht, wie man demütig ist und das Leiden zur Nachfolge gehört. Ja, und die wussten noch nicht Himmel und Herrlichkeit und dass das das wahre Leben dann ist. Also ganz viel wussten die noch nicht, aber ganz viel müssen wir ja auch noch verinnerlichen. Also wie Demut geht, ja. Also wer so im, sagen wir so, bei 90% plus ist, 100 nehme ich eh nicht an, der darf nachher gern kommen und mich darin belehren, weil ich bin noch nicht bei 90%+ so. Möchte weiter lernen, ja. Es gibt neue Hoffnung für die Stadt. Ja, am Anfang, ihr habt gemerkt, der Titel hat geändert. Neue Stadt, neue Hoffnung. Nein, die Hoffnung von Paulus lag nicht in der neuen Stadt, sondern die Hoffnung war die alte Hoffnung oder seine schon bekannte Hoffnung in Jesus. Und das war die neue Hoffnung für die Stadt. Und das hat Korinth verändert. Anderthalb Jahre, wo drin steht, ja, Gott sagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, hat die Stadt verändert. Und es hätte mich interessiert, einen Vorher-Nachher-Bericht von der Corinth News oder wie auch immer die Zeitung da hieß, zu haben. Ja, was hat sich verändert in Korinth vor Paulus und nach anderthalb Jahren? Ja. und dann mit den Briefen und als Titus ist nachher nochmal hingeschickt worden, um dann auch nachzujustieren. Gut, jetzt zum Schluss, da gab es dann einen Wechsel in der Regierung, ja, Gallio, Prokonsul, wurde eben da der Chef des Gebietes, Achaia, Korinth war die Hauptstadt von der Steiermark da, so, also Achaia, ja. Und verschworen sich die Juden gegen Paulus und brachten ihn vor seinen Richterstuhl. Und das gibt es bis heute. Jetzt gerade, ja, Anfang diesen Jahres, hat ein Oberbürgermeister in Landau, in der Pfalz, in Deutschland gewechselt. Bis dahin gab es ein gutes Einvernehmen zwischen einer recht großen Gemeinde dort und dem Oberbürgermeister. Und jetzt hat die Zeitung und der Oberbürgermeister und so das politische Gefüge miteinander haben die Chance genutzt, jetzt endlich mal dieser Gemeinde, die so viel Einfluss nimmt, da den Kampf anzusagen. Und es geht um das momentane Lieblingsthema unserer Gesellschaft, LGBTQ. Jede Woche, also die letzten Wochen, außer einem Tag, war diese Gemeinde wie wir, nur größer, von der Sache wie wir, waren die jeden Tag in der Zeitung, aber nie positiv. Mühsam. Ja, sie haben dann einmal eine Gegendarstellung verfasst, schon wissend, das wird die Meinung nicht ändern, aber um zu sagen, so ist unsere Sicht. Und damals war das ähnlich. Ja. Politische Veränderungen, da haben die Juden gedacht, jetzt haben wir eine Chance. Der ist noch jung in der Regierung, den werden wir hinten rumheben und für uns nutzen. Der war aber auch kein ganz junger, der war schon erfahren im politischen Ränkespiel. Und ja, das haben wir durchgelesen, braucht man eigentlich nicht weiter auslegen. Der sagt, Leute, ist nicht mein Thema. Ja. Macht, was ihr wollt. Ja. Und das machen die dann, die verprügeln dann einen vorm Richterstuhl und er sagt, das halten wir aus. Schon ein bisschen schräg für unser Empfinden, der hätte ja da spätestens einkaufen müssen, aber er tut das nicht. Er hält sich da raus und es scheint keine größere Auswirkung auf die Gemeinde, auf die junge Gemeinde gehabt zu haben. Die Juden haben gemerkt, mit ihrem politischen Ansinnen, dass die Gemeinde niederzuhalten, kommen sie nicht durch. Und das ist kein Weg, der hilft. Ja. Auch da gilt, Moment, hier, fürchte dich nicht, verkündige das Evangelium, lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Denn ich bin bei dir, niemand soll es wagen, dir etwas anzutun. Der Sosthenes, der ist verprügelt worden. Es kann sein, dass das der Sosthenes ist, der im 1. Korinther, 1. Vers, wieder erwähnt wird. Paulus schreibt den Brief und sagt, und Sosthenes, der Bruder. Aber mehr wissen wir nicht. Auf jeden Fall taucht der gleiche Name da nochmal auf. Großartige Sache, Gott hat ein großes Volk in dieser Stadt. Paulus lehrt das Wort Gottes, ja, 1,5 Jahre. Und es gab viel, was er beibringen musste. Ich nehme an, oder nahezu alle von uns hören das Wort Gottes schon länger als 1,5 Jahre. Und wir können noch nicht alles erklären. Aber wir wissen natürlich, wie man Abendmahl feiert. Das wusste der klassische Grieche noch nicht. Wir freuen uns schon drauf. Weil wir wissen, ja, Gemeinschaftsmahl mit unserem Herrn werden wir gleich miteinander feiern. Ich bete zum Abschluss. Lieber Herr Jesus, du großartiger Herr, danke, dass du dein Reich baust, damals in Korinth und heute hier bei uns, auch in unseren Herzen. Sprich du zu uns, was du uns in nächster Zeit beibringen willst, was wir weiter lernen sollen, wo wir es lernen sollen, dir noch treuer, hingegebener, ja, liebevoller nachzufolgen. Was ist bei uns dran? Danke, dass du uns liebst und dass du es überaus gut meinst mit uns. Amen. Jetzt einen großen Sprung auf meine letzte Folie, Also hier gibt es dann meine Lieblingsfrage. Ja, was machen wir, was machst du mit diesem interessanten Wort Gottes? Das ist ja schön, dass das damals da so war, ja, aber was machst du? Und hier habe ich jetzt 6 Vorschläge. Ja, vielleicht ist es für dich dran, dich taufen zu lassen. Kann sein. Ja. Vielleicht willst du Missionare im Gebet und finanziell regelmäßig unterstützen, so wie die Mazedonier da den Paulus in dem Gebiet. Vielleicht willst du einen Missionsansatz mitmachen. Hast noch 2 Wochen frei oder so und sagst, so, ja, Pakistan, das wäre, nicht Pakistan, Deutschland, das wäre das, wo ich gerne mal hin wollte. Ja, um dort, oder Sibirien, oder ich weiß nicht, es gibt ja viele Länder, friedliche und nicht so friedliche. Ja. Vielleicht willst du die Jesusbotschaft besser kennenlernen. Nimmst dir irgend so ein Buch vor und sagst, ja, das werde ich mal gründlich durchgehen. Oder du lernst den Psalm 117 auswendig. Vielleicht willst du die Jesusbotschaft im Mürztal verbreiten. Wäre ja ganz zweckmäßig, finde ich. So ein Herzenssatz von uns, von Damaris und mir. Ja, dieses Tal für Jesus. Und schuld daran ist der Gerhard. Als wir 2002 hier waren, so am Schluss sagt er, und was nehmt ihr euch so mit von der Zeit hier, 7 Wochen Kapfenberg? Was wünscht ihr euch? Ich denke, das war hier oder was bei euch, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir gesagt, dieses Tal für Jesus. Hast du dich noch daran erinnert, als wir uns dann später wieder getroffen haben? Und das ist immer noch, der Satz berührt mich. Ja? Und ich denke, das ist es. Also, nicht nur unten schmal das Tal, sondern die Berghänge und so mit dazu. Ja. Vielleicht hat Gott dir durch seinen Geist auch schon etwas gezeigt in dieser Predigt, was er mit dir will. Wir rechnen ja damit, dass sein Geist unten an uns arbeitet. Und du hast das längst gemerkt. Dann mach das jetzt so fest, dass du das heute Abend und morgen noch weißt. Weil wir kennen das Gleichnis von der guten Saat, die wird ausgestreut und dann kommen Vögel und picken das weg. Ja. 1000 Dinge strömen auf uns ein und weg ist das. Aufschreiben, ins Handy eintippen, irgendwie festmachen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Amen.